Dann schilderte sie weitere Einzelheiten vom Ursprung der Kirschbäume in Washington. Die Setzlinge, die Yukio Ozaki geschickt hatte, kamen sicher in der amerikanischen Hauptstadt an. Die First Lady Helen Taft und die Frau des japanischen Botschafters in den Vereinigten Staaten pflanzten die ersten beiden Setzlinge. Im Lauf der Jahre schlugen die Bäume Wurzeln und begannen zu blühen. Sie wurden zu einem beliebten Anziehungspunkt. Jedes Jahr kamen viele Leute, um sich die Kirschblüten anzusehen. Schließlich liebten nicht nur die Bürger Washingtons die Bäume, sondern auch viele Amerikaner im ganzen Land. Später sollten zwischen 300 und 400 Bäume gefällt werden, um Platz für den Bau der Jefferson-Gedenkstätte zu machen. Doch die Bürger Washingtons organisierten eine Protestkampagne mit dem Erfolg, dass die städtischen Behörden ihren Plan ändern mussten. Es wurde erreicht, dass viel weniger Bäume gefällt wurden als ursprünglich vorgesehen. Eine wunderbare Geschichte, bemerkte Shinichi. In meiner Kindheit wohnten wir in Kojiya in Tokios Stadtbezirk Kamata. Im Garten des Hauses gab es auch einen großen Kirschbaum. Später zog unsere Familie weg, doch gegen Ende des Krieges hatte ich Gelegenheit, dort noch einmal vorbeizuschauen. Viel Zeit war vergangen, seit ich das letzte Mal dort gewesen war. Als ich an der Stelle vorbeiging, wo wir einmal gewohnt hatten, stellte ich fest, dass dort eine Munitionsfabrik errichtet worden war. Das Haus war abgerissen worden und den Kirschbaum im Garten hatte man gefällt. Der Krieg hatte die Herzen der Menschen so schwer verwundet, dass sie wahrscheinlich keine Zeit hatten, an Kirschblüten zu denken. Ich erinnere mich, wie ich da stand, überwältigt von einem Gefühl des Verlusts und der Trauer. Kurz danach begannen die schweren Luftangriffe auf Tokio und viele Menschen verloren ihr Zuhause im Feuer. Die ganze Umgebung verwandelte sich in eine höllische, schwarze Einöde. Doch in einer Ecke der Stadt blieben einige Kirschbäume stehen. Sie trugen duftende Blüten. Der Himmel war strahlend blau und die Zweige dieser wundervollen Kirschbäume, schwer von den Blüten in voller Pracht, wiegten sich mit königlicher Heiterkeit in der Frühlingsbrise. In den dunklen, chaotischen Tagen des Krieges schienen sie mir das Licht der Hoffnung auszustrahlen. Diese Kirschblüten, die so prachtvoll blühten und so schnell fallen würden, schienen auch die Vergänglichkeit des Lebens zu symbolisieren. Darüber dachte ich oft nach, denn wie so viele andere junge Menschen war auch mein ältester Bruder im Krieg getötet worden. Als die Blätter der Kirschblüten sanft um mich herum zu Boden schwebten, erfüllte mich ein unermesslich starkes Gefühl. Ein Gedicht kam mir in den Sinn. Sobald ich zu Hause angekommen war, schrieb ich es auf. Shinichi sprach mit einer gewissen Melancholie und jener typischen Poesie des jugendlichen Dichters. Fallende Kirschblüten hieß das Gedicht, das durch die blühenden Kirschbäume inmitten der ausgebrannten Kriegsruinen in seinem Herzen entstanden war. Die Katastrophe des Krieges. Überleben und blühen. Kirschblüten. Vor blauem Himmel sanft wirbelnde Blätter. Gefallene Kirschblüten. Die Blüten, die noch bleiben, fallen auch bald, sagen die Leute. Kirschblüten der Jugend, wie viele ungezählte Millionen. Warum fallt ihr? Warum fallt ihr? In den fernen Meeren des Südens, die gefallenen Kirschblüten, niemals in voller Pracht, die Äste spüren den Schmerz. Ihr übrig gebliebenen Freunde, eines Tages, ohne Zeugen, werdet ihr fallen? Sind alle Dinge vergänglich oder ewig? Ohne auch nur das zu wissen, werdet ihr fallen? Oh, fallende Kirschblüten, und ihr, die ihr noch bleibt, blüht für immer, blüht duftend, in stürmischer Überfülle, im Frühling. Leben und Tod, Vergänglichkeit und Beständigkeit, dies waren für den 17-jährigen Shinichi unvermeidliche Themen gewesen. Von dieser Zeit an begann seine Suche nach einer Lebensphilosophie. Das war eine Reise, auf der sich schließlich sein Weg mit dem von Josei Toda gekreuzt hatte. Und so war er dem großartigen Lebensgesetz, dem Buddhismus Nichiren Daishonins, begegnet. Shinichi schaute hinauf zu den Kirschbäumen am Rand des Tidal Bassin und sagte nachdenklich: Genau in dem Moment, als ich inmitten der verbrannten Kriegslandschaft die Kirschbäume betrachtete und dieses Gedicht verfasste, genoss man wahrscheinlich auch hier in Washington die blühende Schönheit dieser Kirschbäume aus Japan. Obschon sich unsere Länder bekriegt haben, besitzen die Menschen beider Staaten die Fähigkeit zu tiefen Empfindungen beim Anblick schöner, blühender Pflanzen. Ja, das stimmt, bemerkte Katze Kiyohara und nickte. Ausländische Besucher Japans, die unsere Kirschblüten gesehen haben, preisen ihre unvergessliche Schönheit. In der Zukunft werden viele Mitglieder aus dem Ausland den Haupttempel besuchen, sagte Shinichi. Und deshalb möchte ich das Gelände dort verschönern und viele blühende Kirschbäume pflanzen. Der Anblick der Kirschblüten in voller Pracht wird für sie eine wunderbare bleibende Erinnerung an ihre Japanreise und auch ein Symbol für das Erblühen der Wohltaten des Glaubens sein. Shinichi stellte sich den eindrucksvollen Anblick von Taisekiji mit zahllosen Reihen von Kirschbäumen vor, die gemeinsam in wunderbarem Überfluss blühten. Nur gut 10 Jahre später sollte Shinichi diesen Traum verwirklicht haben. Taisekiji verwandelte sich in einen Garten voller schöner Kirschblüten und beschenkte die Mitglieder, die aus allen Gegenden der Welt den Haupttempel besuchten, mit einer atemberaubenden Landschaft voller strahlender Schönheit. Doch eines Tages würden dann diese Kirschbäume durch einen grausamen Hohepriester gefällt werden, der zur Verkörperung des Teufels des sechsten Himmels geworden war. Shinichi Yamamoto und die anderen Leiter verließen Washington kurz nach Mittag und kamen gegen Einbruch der Dunkelheit in New York an. Am Tag darauf sollten sie schließlich nach Sao Paulo in Brasilien abreisen. Sie beschlossen, den Abend fürs Packen und zur Vorbereitung ihrer Abreise zu nutzen. Nach dem Abendessen gingen die anderen Leiter einkaufen. Shinichi aber blieb im Hotel zurück. Sein Gesundheitszustand war immer noch alles andere als zufriedenstellend und schien sich noch zu verschlechtern. Der Flug von New York nach Sao Paulo dauerte etwas über 10 Stunden. Ihre Versuche, mit den Mitgliedern in der brasilianischen Stadt Kontakt aufzunehmen, waren auf frustrierende Weise ergebnislos geblieben. Sie wussten daher nicht genau, was sie bei ihrer Ankunft erwarten würde. Ohne Zweifel würde die Reise für Shinichi körperlich wie geistig zu einer Strapaze werden. Shinichi holte das Bild seines Meisters Jose Toda hervor. Er hatte es in der Innentasche seines Jacketts aufbewahrt. Shinichi ruhte seinen müden Körper auf dem Bett aus und betrachtete dabei ruhig das Foto. Er erinnerte sich lebendig an die Ereignisse des 19. November 1957, knapp 5 Monate vor Todas Tod. Es war einen Tag, bevor Toda von Krankheit geschwächt zusammenbrach. An jenem Tag hatte Shinichi sich bemüht, seinen Meister davon abzuhalten, nach Hiroshima zu fahren. Shinichi wusste, dass er sich dafür Todas strengen Tadel einhandeln würde. Toda war abgemagert wie nie zuvor. Seine körperliche Kraft war an einem Tiefpunkt und sein Körper zeigte Anzeichen schmerzlicher Schwäche. Es war klar, wenn er sich weiterhin überanstrengte, würde er sein Leben aufs Spiel setzen. Toda ruhte sich auf dem Sofa in einem der Empfangsräume der Gakkai-Zentrale aus. Shinichi kniete sich vor ihm auf den Boden und verbeugte sich tief vor seinem Meister. »Sensei, bitte sagen Sie Ihre Reise nach Hiroshima ab. Ich bitte Sie«, flehte er ihn inständig an. »Bitte ruhen Sie sich eine Weile aus.« Toda antwortete entschlossen: »Wie kannst du erwarten, dass ich nicht hinfahre? Als Gesandter des Buddha kann ich nicht den Dingen, zu denen ich mich einmal entschlossen habe, den Rücken kehren. Ich werde fahren, selbst wenn ich sterben muss. Kannst du nicht erkennen, dass dies die wahre Bedeutung des Glaubens ist, Shinichi? Was ist in dich gefahren?« Noch jetzt klang die leidenschaftliche Stimme seines Meisters deutlich in seinen Ohren. Dieser Ausruf, dachte Shinichi, brachte auf den Punkt, wie ein Verantwortlicher von Kōsen Rūfu leben sollte. Eine Lebensweise, die Toda ihm durch seine Tat gezeigt hatte. Von Japan aus gesehen befindet sich Brasilien auf der anderen Seite der Erde, eines der am weitesten entfernten Länder. Wenn er an die vielen Mitglieder dachte, die darauf warteten, ihn zu sehen, dann wusste Shinichi, dass er unbedingt dorthin reisen musste. Er entschloss sich, sie zu ermutigen und sich so lange zu verausgaben, wie noch ein Lebenshauch in ihm steckte. Der Kampfgeist, den er als Schüler Jose Todas geerbt hatte, brannte hell in seinem Herzen. Seit Shinichi krank geworden war, hatte er versucht, eine Ruhepause einzulegen, wann immer es die Zeit erlaubte. Er wollte seine Gesundheit wiederherstellen, damit er seine Pläne verwirklichen und Brasilien besuchen konnte. Nach einiger Zeit stand Shinichi vom Bett auf, setzte sich auf einen Stuhl und begann, zu seinem Omamori-Gohonzon aufrichtig und konzentriert Daimoku zu chanten. Seine Gebete waren beharrlich auf ein Ziel ausgerichtet, die mächtige Lebenskraft aus der Tiefe seines eigenen Wesens hervorzuholen, um den Teufel der Krankheit zu besiegen. Er chantete eine lange Zeit. Als er aufhörte, klopfte jemand an die Tür. Es war Kyoshi Chujo, der Vize-Generaldirektor der Soka Gakkai. Mehrere Tage lang hatte Chujo mit sich gerungen, ob es nicht klüger sei, Shinichi davon abzuhalten, nach Brasilien zu reisen. Denn er spürte, dass sich der Gesundheitszustand Shinichis von Tag zu Tag verschlechterte. Im Vergleich zum ersten Aufenthalt der Gruppe in New York schien sich insbesondere seine körperliche Kraft und seine Kondition deutlich verringert zu haben. Die dunklen Ringe unter Shinichis Augen waren ihm auch nicht entgangen. Shujo hatte lange für sich darüber nachgedacht, was er tun sollte. Er war sich absolut im Klaren darüber, dass Präsident Yamamotos Besuch in Brasilien sorgfältig und überlegt geplant und organisiert worden war, auf der Grundlage einer Gesamtperspektive für die zukünftige Entwicklung der Cosenrufo-Bewegung. Er wusste auch, dass die Absage des Besuches diese Pläne für Cosenrufo insgesamt in Gefahr bringen konnte. Doch Shujo war überzeugt, dass Shinichi mit Sicherheit zusammenbrechen würde, wenn er an seiner Reiseplanung festhielt. Seine Verantwortung als einer der Leiter, die den Soka Gakkai-Präsident begleiteten, erlaubte es ihm nicht, schweigend dazustehen und abzuwarten, was geschehen würde. Nachdem er gründlich über die Angelegenheit nachgedacht hatte, sprach Shujo mit den anderen Leitern darüber. Nun stand er vor Shinichis Zimmer und hoffte, ihn dazu überreden zu können, seinen Plan von der Brasilienreise aufzugeben. Shinichi öffnete die Tür und bat Chujo herein. »Hallo, Herr Chujo«, rief Shinichi. »Haben Sie alles bekommen, was Sie wollten?« »Ja, danke«, entgegnete Chujo. »Wo waren Sie überall?« »In einem Kaufhaus. Die unerwartet große Menge japanischer Waren, die dort zu sehen war, hat mich überrascht.« Shujo richtete sich auf und begann ziemlich angespannt. Sensei, ich weiß nicht, wie ich es Ihnen sagen soll. Ist etwas passiert? Fragte Shinichi besorgt. Mit gequältem Blick fuhr Shujo fort. Ich bin gekommen, um mit Ihnen über Ihre morgige Abreise nach Brasilien zu sprechen. Um gleich zur Sache zu kommen. Sensei, ich wäre froh, wenn Sie hier in den Vereinigten Staaten blieben. Ich denke, es wäre besser, wenn nur die anderen Leiter und ich reisen würden. Shinichi sah Shujo überrascht an. Kyoshi Shujo nahm seinen Mut zusammen und erklärte alles in einem Zug. Es ist für jeden offensichtlich, dass Sie furchtbar krank sind. Wenn Sie sich über die Grenzen der Vernunft hinaus anstrengen, könnte das katastrophale Folgen haben. Und wenn Sie ernsthaft erkranken sollten, wird die Soka Gakkai ihre Hauptstütze verlieren. Ich wage nicht daran zu denken, was dann geschehen würde. Ich wollte schon eher mit Ihnen sprechen, doch ich habe es bisher nicht über mich gebracht und ich weiß, ich bin schrecklich anmaßend, wenn ich es jetzt anspreche, aber ich wünsche mir sehr, dass Sie etwas Ruhe bekommen. Die anderen Leiter empfinden in dieser Hinsicht das Gleiche wie ich. Der Vize-Generaldirektor blickte Shinichi flehend an. Shujo, ich danke Ihnen sehr, sprach Shinichi und erwiderte Shujos Blick ruhig. Mit großer Entschlossenheit in den Augen fuhr er kompromisslos fort. Ich fahre. Es gibt Mitglieder, die auf mich warten. Ich weigere mich absolut, meine Pläne aufzugeben, wenn jeder auf mich wartet. Eines der Hauptziele dieser Auslandsreise ist der Besuch Brasiliens. Deshalb haben wir den weiten Weg zurückgelegt. Ich kann jetzt nicht alles aufgeben. Nun, da wir fast dort sind. Ist Präsident Toda mitten in einer Kampagne oder einem Kampf je zurückgewichen? Ich bin sein Schüler. Ich fahre. Ich werde ganz bestimmt fahren. Wenn ich zusammenbrechen sollte, dann sei es drum. Er sprach mit großer Kraft, und in seinen Worten schwang ein leidenschaftlicher Kampfgeist. Einen Augenblick lang herrschte Stille. Shinichi und Shujo sahen sich an. Ihre Augen glänzten. Shujo schluckte. Er rang nach Worten, um Shinichi zu überzeugen, aber er fand keine. Er spürte, dass die Entschlossenheit des jungen Präsidenten von Herzen kam und wusste, dass er nichts weiter sagen konnte. Als er das erkannt hatte, fühlte er, wie eine heiße Welle der Emotionen in ihm aufstieg. Präsident Yamamoto, sprach Shujo tief bewegt mit Tränen in den Augen. Ich verstehe. Bitte verzeihen Sie mir. Ich bin entschlossen, Sie immer zu begleiten. Ganz gleich wohin. Ein Lächeln kehrte jetzt auf Shinichis Gesicht zurück. Lassen Sie uns reisen. Lassen Sie uns ans Ende des Ozeans reisen. Wir vertreten hier Präsident Toda. In Shinichis Vorstellung war bereits ein heiteres Bild von jenem unbekannten neuen Land namens Brasilien aufgetaucht.